Dienen in einer Welt voller Herrscher. Ich möchte uns den Text der Predigt vorlesen aus, ihr könnt es mitlesen, aus Markus 10, die Verse 35 bis 37 und dann 39 bis 44. Jesus lehrt anderen zu dienen. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen. So sagten sie, einer zur Rechten und der andere zur Linken. Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, als die anderen, doch ich kann nichts bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da riefen sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Soweit der Text aus dem Markus-Evangelium. Wenn du einmal groß bist, was möchtest du werden, wenn du groß bist? So fragen die Omas, fragen ihre Enkel, die Tanten, fragen ihre Nichten und Neffen und sonst irgendwelche neugierigen Menschen. Was wäre dein Traumjob, wenn du werden könntest, was du willst? Die Frage ist nicht neu. Wahrscheinlich sind so die Antworten, die verändern sich immer. Welche Antworten bekommt man da? Ich könnte jetzt in die Runde gehen. Genau, könnt ihr euch auch überlegen, was da bei euch gekommen ist. Früher wahrscheinlich Lokomotivführer, Feuerwehrmann, Polizist. Heute Astronaut. Ich weiß nicht, Piane würde wahrscheinlich sagen, der ist jetzt gerade Baggerfahrer oder so. Genau. Und wahrscheinlich habe ich vergessen, Fußballprofi zu werden. Genau. Eine Großtante, ich weiß auch noch, eine Großtante hat mich auch mal gefragt, was ich gerne werden möchte. Und ich hatte damals, ich weiß nicht genau, ob ich halt so 7, 8 oder so war ich, und ich hatte gesagt, ich werde Schauspieler. Oh Mann. Und dann hat er so gemacht und hat gesagt, das will aber der Herr Jesus nicht. Das will aber der Herr Jesus nicht. No, okay, gut, ich war erstmal so sprachlos, aber die Tante hat einen halben Tag hat die TV angeschaut, hat ihr im Fernsehen geglotzt. Irgendwelche Schauspieler muss ja da gewesen sein, um ihr das, damit sie das machen kann. Also, ich weiß nicht, ob da bei meinen Eltern irgendetwas schiefgelaufen ist in der Erziehung. Ich wollte das damals. Genau. Was ist dein Traum? Was ist deine Berufung vom Leben? Welchen Fußabdruck willst du in dieser Welt hinterlassen? Ich glaube, Personaler unter uns, die kennen sich da noch ein bisschen besser aus. Welche Wirksamkeit hast du? Ich finde auch immer wieder zu diesem Satz, wie inspirierend bist du auf andere? Die Frage, die versuche ich mir öfters zu stellen. Also, wenn du einmal groß bist, was möchtest du werden? Die Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, haben auch eine Antwort auf diese Frage. Zwei von ihnen geben diese Antwort, ohne dass sie gefragt werden. Johannes und Jakobus träumen gerade etwas, ein bisschen vom guten Leben. Was möchten sie gerne sein? Und die Antwort ist recht einfach, wir möchten groß werden. Wir möchten richtig groß werden, groß, vor allem groß. Und Sie wissen jetzt, ganz oben ist schon besetzt, das werden wir nicht hinbekommen, da sitzt der Herr Jesus. Den Chefposten, den können wir uns abschminken. Das wird nichts. Aber rechts und links von mir, von ihm, da ist ja noch Platz. Das können wir ja mal fragen. Rechts und links vom Herrn Jesus. Ein bisschen unter ihm, das geht schon noch. Das reizt uns. Und der Reiz daran ist dieses, wer oben steht, der wird beachtet, der wird geachtet, wer oben steht, dem wird gedient, der wird bedient, der bekommt zuerst das größte Schnitzel, der bekommt der erste Kaffee. Wer oben steht, der hat das Sagen. Das ist so eine Mischung aus Ansehen, aus Einfluss und auch Luxus. Ein gutes Leben, oben zu sein. Das wollen die beiden, das will Johannes und das will Jakobus. Man kann nicht behaupten, dass es den Jungs irgendwie an Ehrgeiz gemangelt hat. Die anderen dann haben ja das da auch mitbekommen, die haben das nicht ganz witzig gefunden, was da jetzt abgeht. Ganz ungewohnt, dass es jetzt Johannes und Jakobus sind. Normalerweise war da der Petrus, der da zuerst das Wort ergriffen hat und da vorgeprescht hat. Aber jetzt ärgern sie sich über diese zwei. Und dabei ist es im Grunde schon so, dass eigentlich alle davon träumen, irgendwie groß rauszukommen. Nachdem dieses Erlebnis dann ist und sie Jesus fragen, bleibt er erstaunlich ruhig. Er hätte eigentlich auch sagen können, hey Männer, was geht? Ihr habt wohl den Schuss nicht ganz gehört. Das macht er nicht. Er versucht ihnen deutlich zu machen, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was sie da fordern, was sie erfragen, was es eigentlich kostet, was es verlangt. Und er kommt auf den Punkt, er stellt ihnen eine Diagnose, wie es um sie aussieht. Und er sagt ihnen, wie die Therapie dann bei ihnen aussehen kann. Und er malt ihnen vor Augen, wie das sich allmählich in ihrem Leben ihre Denkweise ändern kann. Und die Diagnose, das steckt in dir und mir. Es ist ein trauriges Resümee, das wir hören, wie es in der Welt zugeht. In der Welt, sagt Jesus, ist es so, die Mächtigen, die lassen sich's richtig gut gehen, die lassen die Unteren schuften, sie kümmern sich um sich selbst und auch in die eigene Tasche wirtschaften sie, und das kennen wir, korrupte Machthaber. Wir kennen solche Putins, die, ja, manche sagen, er muss einer der reichsten Typen sein, der das nicht irgendwie erarbeitet hat, der hat sich's einfach genommen. Wir kennen solche syrischen Diktatoren, die schon über 10 Jahre ihr Land zerbomben. Wir kennen dieses gerade, was so aufpoppt, dieses islamisch-iranische System, das Frauen unterdrückt, die sogar Frauen umbringt, die nicht richtig das Kopftuch tragen, Wahnsinn. Das ist für uns nichts Neues, das kennen wir. Und wir sind empört über diese Zustände, die in dieser Welt sind. Wir sind moralisch erregt über alle Diktatoren und Autokraten. Trotzdem ist es so, was Jesus sagt, das ist auch in dir. Es ist in dir und mir, das hockt in deinem Herzen. Das verdirbt unseren Charakter, das macht kaputt, das macht Freundschaften kaputt, Beziehungen kaputt. Das läuft dann nicht in der Ehe, es läuft in Verantwortung im Beruf, läuft dann nicht. Überall und immer wieder, ich will der Größte sein. Und wenn das nicht geht, dann halt rechts und links vom Chef. Ich will Ansehen, ich will Einfluss, ich will Luxus. Das sind wir, du und ich. Und Jesus sagt, hey, bei euch soll's anders sein. Jesus sagt das zum Kreis seiner engsten Freunde, den Jüngern, er sagt das zu uns als Gemeinde, ihr sollt eine Alternative dazu sein. Wir müssen den Kontrast sein, ein Gegenentwurf zu dieser Welt, ein krasser Entgegenentwurf. Und wie passiert das? Wie passiert diese Therapie? Und ich habe es schon öfters gesagt, es geht um Metanoia, dass wir unsere Denkweise, dass wir das verändern. Und Paulus schreibt im Römerbrief, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an der Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dass durch unsere Denkweise, dass unser Handeln verändert wird. Und das beinhaltet, dass wir Buße tun. Buße ist ein altes Wort. Wer das heute dem Psalm 38, der in der Bibel lese, vorkommt, dort macht es David. Er sagt, ich bin Sünder, ich habe falsch gehandelt. Bitte Herr, vergib mir. Und Steffi und ich versuchen das auch bei unseren
Kindern, dass es ein Wert ist, dass es was Gutes ist, dass wir uns entschuldigen, wenn wir Dinge falsch gemacht haben. Das ist die kleinere Form. Buße tun ist, vor den lebendigen Gott zu treten und ihn um Vergebung zu bitten. Das ist unser Part bei dieser Sache. Der andere Part ist dieses, dass wir den Herrn Jesus brauchen. Wir brauchen den Dienst dieses besonderen Dieners. Da kommt er, der von ganz oben kommt und er steigt ganz tief herunter. Und stellt euch diese Situation vor. Gott, der Schöpfer und Jesus sind so kurz zusammen, bevor Jesus auf diese Welt kommt. Ganz klein, wie er dort in die Krippe kommt. Und dort fragt Gott Jesus, was willst du denn mal werden, wenn du dort klein bist? Und Jesus sagt, ich will ein Diener werden. Ich will nicht auf irgendwelche Throne und Podeste. Ich komme, um zu dienen. Das vom ersten bis zum letzten Tag. Der Mächtigste ist ein Diener und das aus Leidenschaft. Und man sieht das dann auch, dass er das vorleben möchte. Das ist ganz tief in ihm drin, in seiner DNA. Das möchte er seinen Jüngern, seinen engsten Freunden mitgeben. Er sagt zu ihnen, hey, kommt mit mir. Er beruft sie und er lässt sie dort in seiner Nähe sein. Er redet mit ihnen. Er zeigt ihnen die Dinge, die gut sind, um ein dienendes Leben zu führen. Er ermutigt sie, aber er korrigiert sie auch auf der anderen Seite. Warum macht er das? Damit sie stark werden, damit sie das Potenzial, was Gott der Schöpfer in sie hineingelegt hat, damit sie das entfalten werden, damit sie gesund leben können. Damit sie tauglich sind für den Auftrag, den Gott ihnen gibt. Er dient ihnen. Allmählich verstehen sie das, was Jesus damit meint. Sie verstehen das, es färbt ab, wie Jesus lebt, sein Erbarmen, wie er dort, das kriegen sie alles mit, wie er erbarmungsvoll und voller Liebe mit den Menschen umgeht. Sie heilt, sie in Liebe ihnen begegnet. Und es geht weiter. Er muss, so sagt er, sein Leben hingeben. Er muss es hingeben. Und das ist so dieser ultimative Dienst, der konsequenteste Dienst, den er tut. Er gibt sein Leben und damit kauft er dich und mich frei. Und das kostet für ihn, er fragt ja auch seine Jünger, das kostet immens viel, was ihr dort verlangt. Das kostet den größten Preis, den höchsten Preis und das mit keinem Geld irgendwie, das es gibt auf dieser Welt, bezahlbar. Ich werde mein Leben für euch hingeben. Das ist die tiefste Leidenschaft, die dienende Leidenschaft von Jesus. Und er zeigt es uns in diesem Bild der hoffnungslosen Gefangenschaft, dieses unermesslichen Geldes, Lösegeldes und seiner grenzenlosen Liebe zeigt er uns es auf. Und jetzt ist die Frage an uns, an dich und mich. Wenn wir das jetzt gehört haben, das, was Jesus für uns getan hat, dieser größtmögliche Dienst, den er getan hat, dieses Lösegeld bezahlt für dich und mich, wie viel größer wollen wir eigentlich werden? Du und ich. Er hat alles bezahlt, so kostbar, so wichtig bist du ihm. Haben du und ich es dann noch nötig, irgendwelche Throne und Podeste zu besteigen? Brauchen wir das, um uns selbst zu achten, um irgendjemand zu sein? Zählt das dann? Mit allen Zweifeln und allen Niederlagen, die ich selbst habe, ich möchte ein Mensch sein, der anderen dient. Ich möchte Teil einer Gemeinde sein, die eine Alternative ist zu dieser Welt, das, was wir tagtäglich erleben. Ein Ort, eine Kultur, in dem der Dienst bestimmt ist und nicht vom persönlichen Ehrgeiz. Jesus tut etwas Provokatives, es geht immer noch um Größe und er sagt, definiere Größe. Und so langsam kapieren die Jünger, was los ist. Groß ist, wer den anderen dient. Dienst ist Größe. Größe ist Dienst. Groß ist, wer anderen dient. Dienst ist Größe. Größe ist Dienst. Das ist der krasse Gegenentwurf zu dem, was wir sonst immer mitbekommen in dieser Welt. Dienst ist Größe. Größe ist Dienst. Ich komme zum Schluss. Es wäre jetzt ein Irrtum, wenn wir das Wort von Jesus so hören würden, dass wir nichts in unserem Leben werden sollen. Also dass wir keine Strebsamkeit, dass das verboten wäre in das, was Jesus hier meint. Nach dem Motto, werde bloß kein, was ihr alle seid, Techniker, Lehrer, gute Facharbeiter. Das ist nicht christliche Demut. Das will auch Jesus nicht. Jesus sagt, du bist begabt und jetzt mach was draus. Jeder von euch ist begabt und hat dieses Potenzial von ihm bekommen. Und Jesus sagt, mir liegt mehr daran, ob dein Herz am rechten Fleck ist, als daran, ob du irgendwie ein guter Anwalt wirst oder sonst ein guter Unternehmer. Hauptsache, in dem, was du tust, dienst du den Menschen, die ich dir anvertraut habe. Was heißt das? Dass du Menschen in deinem Umfeld, dass du sie inspirierst, dass du sie ermutigst, dass sie somit, dass sie wachsen können, dass sie stark werden und die Herausforderungen des Lebens meistern können. Definiere Größe. Größe ist Dienen und dieses Dienen, das braucht Demut, das braucht Zeit und das kostet Opfer. Und es ist viel weniger Ansehen, Einfluss und Luxus, als das Jakobus und Johannes gedacht haben, als das wir denken. Und die Frage, die ich dir jetzt zum Schluss mitgebe, möchte, ist einfach. Wenn ihr jetzt sagen sollt, was ihr werden möchtet, was wäre eure Antwort, was ihr sagen sollt? Ich möchte groß werden, indem ich diene. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du dieses Erbarmen und deine Liebe durch deinen Sohn Jesus gezeigt hast, in erster Linie darum, dass du uns erlöst hast, am Kreuz erkauft hast und dass das von unvorstellbarem Wert ist. Und ich bitte dich um Vergebung, wo wir das immer wieder auch vergessen in unserem Leben. Lass es uns immer wieder auch erinnert sein, du hast alles getan, damit wir leben. Das ist Dienen schlechthin. Und Vater, du weißt, wie es mir persönlich schwerfällt, anderen zu dienen. Vielmehr liegt es in uns zu herrschen. Und ich bitte dich, dass wir das immer mehr ablegen können, dass wir die extra Meile mit dem anderen gehen, auch wenn es Zeit und Kraft kostet, Energie kostet. Lass uns wenn es dein Wille ist, zu einer dienenden Gemeinde immer noch mehr werden. Ich danke dir für alles, was schon da ist, was du gemacht hast. Und danke, dass es noch größer werden kann, weil es um dich geht. Danke, dass du diese DNA in uns verändern kannst und dass du uns zu Dienern machst, die von Herzen einander und dir dienen. Das bitte ich dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.